herzlich willkommen zu Folge 205 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir nehmen auf der Tim. Hallo Tim.
Einen schönen guten Abend aus Düsseldorf heute.
Der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Und der Moritz. Hallo Moritz.
Schönen guten Abend.
Ich hatte eben gerade eine Erkenntnis, weil ich schaue ja parallel immer anderen Fußball, während wir aufnehmen. Spielt gerade Valencia gegen Espanyol. Und ich habe mich jetzt die ganze Zeit gefragt, warum statt des La Liga-Zeichens so eine schwarze Trauerschleife da hängt. Also ob da halt in Spanien irgendwer gestorben ist. Das ist mir aufgefallen, wahrscheinlich wegen des Papstes.
Ist international jemand gestorben, Jan? Ja.
Ja.
Ja, und es gibt ja auch Ligen, ne? Ich meine, Jan, normalerweise schaust du ja Serie A am Montag, unserem normalen Aufnahmetermin. Ja. Die Serie A hat gestern, glaube ich, ihre sämtlichen Spiele abgesagt. Also von daher kann man, glaube ich, mit einer Trauerschleife im spanischen Fußball, das sind nur quasi die ganz kleinen Geschütze.
Ja, aber vielleicht ist das Spiel auch verlegt worden. Vielleicht wollten die eigentlich Montag spielen und jetzt spielen sie ja Dienstag. Es sind Fragen, die werde ich im Laufe des Abends geklärt haben. Das ist auch eine ganz zentrale und wichtige Frage, weil ansonsten ist nichts viel Neues passiert. Oder doch?
Ja, das ist natürlich das, was wir heute klären wollen. Tabellarisch ist natürlich doch das ein oder andere passiert. Würde mich sowieso dann am Ende der Folge von euch irgendwie ganz mal, also würde mich wirklich interessieren, mal zu hören, wie gut ihr mit diesem Unentschieden leben konntet, wie hoch ihr die Chancen der Fortuna jetzt noch einschätzt, den Relegationsrang zu erreichen. Aber ich glaube, so in rein fußballerischer Hinsicht haben wir ja relativ wenig Neues erfahren. Aber über dieses wenig Neue wollen wir jetzt natürlich nochmal in aller Ausführlichkeit sprechen.
Gegen und, die Elf mit V am Ende.
Ja, genau, weil die Fortuna gegen die Elf mit V am Ende, wie schon angesprochen, eben ein 1:1 geholt hat und sich damit jetzt auf Platz 6 in der Tabelle befindet. Aber natürlich weiterhin mit allen Chancen.
Und mit einer Viererkette.
Und mit einer Viererkette.
Hast du da eine kleine Feier bei dir gemacht, als du das festgestellt hast? Oder ist es bei dir einfach vorbeigerauscht?
Ja, es ist ehrlicherweise fast ein bisschen an mir vorbeigerauscht, weil ob man jetzt mit Dreier- oder mit Viererkette sich halt irgendwie hinten reinstellt und verschiedene Busse parkt, ist ja eigentlich egal. Trotzdem war ich dann, war ich halt wie überrascht, dass man das halt gemacht hat, dass man auf Overdorf dann als Rechtsverteidiger gegangen ist. Aber insgesamt war man, glaube ich, dann ja von der Herangehensweise der Fortuna überhaupt nicht überrascht, sondern hat halt genau das gesehen, was wir uns, glaube ich, vorher auch zurechtgelegt hatten und konnte sich aber eben auch wieder daran erfreuen, dass die Fortuna mit sehr, sehr großer Disziplin gegen den Ball halt hinten die Räume eng gemacht hat und wieder hervorragend verteidigt hat.
Ja, gut. Ja. Und vielleicht können wir da ja das hervorragende Verteidigen. Ja. Es ist eine These. Es ist eine starke These, die du am Anfang setzt. Das können wir überprüfen während der weiteren Diskussion. Aber an sich,
ja. Ist die Herangehensweise ist auf jeden Fall so gewesen, dass man Elversberg defensiv stellen will, oder?
Auf jeden Fall. Ja. In beiden Boxen sehr gut sein. Ist das doch, ja. Weil ich habe extrem effizient in beiden Boxen.
Ja. Ah, ja. Ja. Ja, es war schon.
Erinnert ihr euch noch an dieses Christian Eichner-Zitat, das ich vor 3 Jahren hier irgendwie bis zum geht nicht mehr immer gebracht habe? Das irgendwie, ich erinnere mich jetzt auch nicht mehr so ganz genau, aber ich glaube, irgendwie vor 3, 4 Jahren hat Christian Eichner sowas gesagt. Ja. Es ist in der zweiten Liga eigentlich scheißegal, wie gut du Fußball spielst, wenn du halt in den beiden 16ern halt ordentlich Qualität hast, wenn du verteidigen kannst und wenn du irgendwie die Dinger machst, so, dann reicht das halt völlig aus. Und muss ich mich jetzt gerade wieder dran erinnern, weil das irgendwie ist da ja wirklich was Wahres dran, muss man sagen. Ja, sonst würde die Fortuna nicht so weit oben stehen.
Genau, darauf habe ich mal Aufstiegshoffnungen gesetzt, als klar wurde, dass man ein also dass quasi das zwischen den beiden 16ern schwierig werden würde für die Fortuna, vor allem im offensiven Bereich diese Saison, dass man wenigstens in der Defensive halt die Stabilität hat, hat man aber dann nur bedingt. Man hat sie ja jetzt gegen Elversberg oder die Elf mit V am Ende. Das hat mich sehr begeistert übrigens, diese die Elf mit V am Ende. Es ist schon mal leid.
Hattest du das noch nicht?
Nee, irgendwie war mir das noch nicht so aufgefallen. Das hat mich fast genauso begeistert wie dieses große Plakat auf der Gegentribüne, wo drauf steht, hier entsteht eine Heimat für tausende Fans. Und ich dachte so an so Zoobesuche, wo dann halt irgendwie so ein großes Schild steht mit, hier entsteht eine neue Waldlandschaft für unsere Okapis. So wird das. Also das fand ich irgendwie ganz, ja, vielleicht ist es halt auch so ein bisschen selbstironisch, man weiß es nicht.
Ja, aber allgemein fand ich wirklich, war das wirklich eine ganz hervorragende Art und Weise, die einem da irgendwie diesen Stadionbesuch in Elversberg halt irgendwie näher gebracht hat. Also ich glaube, das Stadion an sich ist jetzt schon kein Hexenkessel und als irgendwie auch kein richtiges Schmuckstückchen. Aber dadurch, dass dann eben auch diese gesamte Gegengerade halt einfach komplett geräumt war und also die Kamera eigentlich in 90% der Zeit gar keine Zuschauer gezeigt hat. Also das hat irgendwie dann diese Trostlosigkeit dann irgendwie nochmal ganz besonders herausgestellt, die einen da erwartet hat. Also ich fand irgendwie dafür, was das halt eigentlich für ein wichtiges Spiel halt eben im Kontext der Tabelle und eben auch wirklich schon am Ende von so einer Saison halt irgendwie war, kam das halt irgendwie, wurde das dem Fernsehzuschauer auf jeden Fall nicht so zu 100% transportiert, was da halt eigentlich auf dem Spiel stand.
Naja, dafür hat ja der Gucker, der Kommentator von Sky, der ja wirklich sehr lange, gerade in der zweiten Halbzeit, irgendwie so 10 bis 5 Minuten bis Viertelstunde nur darüber geredet hat, dass Elversberg ja aufsteigen könnte, wo Elversberg herkommt und dass das ja schon ganz schön krass wäre und so weiter und so fort. Also das war unerträglich. Aber wir lenken uns ein bisschen ab von dem busparkenden Fortuna-Spiel. Ja, wie sollen wir reinkommen in dieses Spiel? Also das ist ja irgendwie, ne? Elversberg hat mehr Ballbesitz, Fortuna kriegt nur so semi was gebacken in der Anfangszeit.
Aber war das jetzt so wie letzte Woche, wo man in der ersten halben Stunde gedacht hat, es ist nur eine Frage der Zeit, wann Elversberg in Führung geht? Also wie ihr jetzt alle merken werdet, ich habe das Spiel leider nicht sehen können.
Also fand ich ehrlicherweise genau das Gegenteil. Für mich war es eine Frage der Zeit, wann Fortuna eben sein eines Tor aus seinem ersten Torschuss erzielt. Das hat dann lange gedauert. Aber ich fand, das sah schon solide aus, defensiv. Und dann habe ich gedacht, gut, dann guckt man halt, ob man ein, zwei Konter in 90 Minuten hinbekommt oder Umschaltsituationen.
Ja, würde ich dir auch total zustimmen. Moritz hatte auch den Eindruck. Also gerade am Anfang haben wir es vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Also ich fand, also zumindest im ersten Spielviertel, also in der ersten Hälfte hat Fortuna gar nicht so tief attackiert, wie man vielleicht hätte befürchten müssen in so einem gewohnten 4-4-2 gegen den Ball. Allerdings ging halt auch nach vorne einfach überhaupt nichts. Und irgendwie ist man dann schon auch immer im Laufe des Spiels dann auch schon immer etwas weiter zurückgedrängt worden. Aber hat das wirklich sehr, sehr gut, vor allem in der ersten Halbzeit halt eben verteidigt. Ich glaube, Die erste wirkliche Chance hat Elversberg halt erst in der 42. Minute. Also das ist dann eben auch eine große Chance. Aber das ist eben dann ja eben die erste wirkliche Chance, die Elversberg hat. Also die haben halt immer wieder ein paar Distanzschüsse und so, aber nichts, was irgendwie Gefahr ausstrahlt. Da geht dann eigentlich Fortuna, hat eigentlich eine viel, viel größere Chance dann irgendwann kurz vor dieser Chance von Damar in der 42. Minute, als man ich glaube, Kovnatski und noch einen weiteren Spieler am zweiten Pfosten halt irgendwie ziemlich frei hat und eine gute Flanke dann reingeschlagen wird, die dann Kovnatski leider so ein bisschen verpasst. Aber da hätte es eigentlich auch schon 1-0 für Fortuna stehen können. Danach wird Elversberg dann aber halt irgendwie etwas stärker und hat eben dann auch bessere Chancen, vor allen Dingen eben kurz vor der Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit eben auch.
Was mich ja so ein bisschen da genervt hat, Also natürlich kann man das genauso sehen. Es war halt aufgrund der niedrigen Erwartung, die man halt haben musste, eben das, was man erwarten konnte. Aber also gerade dieses Umschaltspiel oder halt mal nach vorne was machen. Es gab ja auch so eine Phase um die 30., wo die Fortuna auch mal mehr Ballbesitz hatte. Also ne, im Verhältnis dieses Spiels.
Es halt nicht schwer war, weil sie vorher ja wirklich extrem wenig. Genau, ja.
Aber es war wahnsinnig behäbig. Es war sehr vorsichtig. Bloß kein Risiko eingehen. Dieses Gefühl, wann hat Schinter Appelkamp das letzte Mal ein Spiel schnell gemacht? Es kam wieder hoch. Das hat schon ein bisschen genervt. Aber es war so selten, dass das überhaupt kam, dass man es auch wieder vergessen konnte, dass es einen nerven würde, weil die Fortuna da wenig Input geliefert hat.
Ja, trotzdem, ich fand über die ganze Länge des Spiels ist einfach immer wieder aufgefallen, dass da wirklich auch Räume da waren, finde ich. Also man hätte da schon auch ein bisschen mehr machen können, eben aus diesen Umschaltsituationen, die man immer wieder gekommen ist. Aber das technische Niveau, das man da an den Tag gelegt hat und jetzt ja auch nicht zum ersten Mal, das ist schon echt bemerkenswert, wie sehr man da im Liga-Vergleich halt hinterherhängt. Ne? Also einfach reine Technik, Ball annehmen, Ball passen. Und gerade, wenn man jetzt sich die letzten beiden Spiele anguckt, wie meilenweit entfernt da halt Paderborn und Elversberg halt sind in der Qualität, das tut schon weh manchmal. Und man hätte da wirklich einiges erreichen können, weil diese Idee, die man da hatte, das sah schon ganz gut aus, dass man einfach sehr tief gestanden hat. Dann eben in diesen engen Räumen am Strafraum, da halt eben dann diese Bälle gewonnen hat, wenn Elversberg sich da nicht durchkombinieren konnte. Und dann war im Gegensatz zu ja häufig sonst, wo man dann eben lang rausgespielt hat, dieses Mal glaube ich die Idee, dass man den Ball halt flach rausspielt, gegen halt auf einen auf Kovnatski oder Schmidt meistens, die halt entgegengehen. Und derjenige, der halt den Ball halt eben flach zu Kovnatski, zu Schmidt spielt, so die dann halt ungefähr am Anfang des zweiten Spieldrittels halt gewartet haben und den Ball abprallen gelassen haben, dass halt eben der passende Spieler halt eben ne, dieses Spielen und Gehen eben praktiziert. Also Pass und sofort lossprinten, um halt wieder anspielbereit zu sein, genau. Und so halt dann eben umschalten zu können, weil das, was ja sonst irgendwie auch oftmals einen Tune-Fußball ausmacht, dass man halt eben über die Flanken halt versucht, nach vorne zu kommen, das gab es halt eben auch einfach kaum, was halt eben ja eben auch in so einer Aufstellung lag, ne, wenn man sich anschaut, dass halt auf den in Anführungsstrichen offensiven Außen mit Appelkamp und Johannesson ja halt eben zwei Spieler gespielt haben, die eher ja ins Zentrum tendieren im Offensiven und halt auch gerade in der Defensive auch eher mal mitgeholfen haben, erstmal das Zentrum zu schließen.
Das führt mich ja zu einem anderen Punkt, weil bei Who Scored muss man ja, wenn man die Flanken sich anguckt, eigentlich immer die Standards rausrechnen. Und dann fiel mir auf, normalerweise ist halt Schinter Appelkamp dann immer weiter relativ weit hoch bei den Flanken, deswegen. Ich sage, er ist relativ niedrig, wie kann das denn sein? Wie viele Ecken hat denn die Fortuna gehabt? Keine einzige. Das hilft der Fortuna auch nicht, wenn die halt bei so einem Spiel die Standards nicht so hinbekommt. Ne? Das hat aber vielleicht auch etwas damit zu tun, was du gerade ausgeführt hast, Lou. Ich möchte noch was sagen zu dem Anfangspunkt, den du meintest, dass man gegen Elversberg und Paderborn halt auch so eine technische Unsauberkeit im Passspiel und so erkennt, gerade im Vergleich mit den beiden Mannschaften und den beiden Gegnern. Und das ist jetzt eine Binse, ne? Aber das kann man halt trainieren, sowas. Also die Fortuna hat ja nicht prinzipiell, also die haben natürlich auch so Holzfüße da rumlaufen, ja, okay, aber das ist wenn du dir die Startelf anguckst, sind das gar nicht so viele. Vor allem, weil Lunda ja nicht gespielt hat. Ja, die halt, wo ich sage, okay, da ist vielleicht auch die Grundvoraussetzung für ein sauberes technisches Spiel irgendwie nicht so hoch. Aber bei anderen, die da auf dem Platz stehen, von denen hat man ja zum Teil das schon gesehen, auch in der Vergangenheit, und es ist einfach weniger da. Und wir können jetzt nicht das konkret beantworten, woran das jetzt immer liegt, aber ne, ich habe mir schon mal so ein Interview angehört mit so einem Individualtrainer, der für Bundesligaspieler und Zweitligaspieler halt so Individualtraining anmacht. Der hat schon gesagt, dass du halt natürlich vieles machen kannst, was das angeht, auch auf dem Niveau, dass die spielen. Ja, also klar braucht man ein gewisses Talent, aber das hat auch viel mit Training zu tun. Und darauf kann man ja vielleicht auch mal zumindest die Aufmerksamkeit lenken. Ne? Vielleicht hat es andere Gründe und es ist nicht irgendwie ein Versäumnis im Trainerteam beim Trainingsprogramm, das man da aufstellt, beim Trainingsplan. Aber vielleicht schon. Weiß ich nicht.
Tune sagt ja auch gleichzeitig nach dem Spiel dann, dass er, und wahrscheinlich zu Recht, dass er eigentlich seine besten Fußballer da auf dem Feld stehen hatte, dass da eigentlich schon auch was gehen müsste mit Schinter, Johannesson und Kownacki, meinte er, glaube ich, damit, dass das ja eigentlich schon Leute sind, die sich mal einen sauberen Ball zuspielen können sollten und so. Also ja, irgendwie
klappt muss man dann,
ja einfach. Ja.
Ja, dazu kann man dann vielleicht wenigstens auch mal kurz anfügen, und das gehört mit Sicherheit zur Wahrheit auch ein bisschen dazu, dass zwei von den bisher von den genannten Spielern halt gerade unter einer Verletzung leiden, daran laborieren, ja, und wahrscheinlich massiv, oder wie wir wissen, massiv fitgespritzt jetzt halt gerade in die Spiele reingehen mit Johannesson und mit Kownacki, mit André Hoffmann übrigens noch ein Dritter. Und das sieht man halt eben auch schon. Ne? Also ich glaube, bei Johannesson war diese Info jetzt neu. Wir haben uns in den letzten Wochen darüber unterhalten, wie bitter das ist, dass der halt gerade in ein Formloch reingefallen ist. Wir wissen jetzt halt, es liegt anscheinend daran, dass er mit einer Verletzung aus der Länderspielpause halt wiedergekommen ist. Und bei Kownacki konnte man es jetzt halt eben auch ganz deutlich sehen, dass der wahrscheinlich, wenn Fortuna jetzt 3 Punkte weniger gehabt hätte, hätte man wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, ob man den überhaupt hätte spielen lassen oder wenn die Personalsituation eine andere wäre. Also der muss, glaube ich, gerade auch richtig auf die Zähne beißen, und dass der halt nicht komplett bei 100% ist, das hat man einfach ab und zu gesehen am vergangenen Samstag.
Da muss man ja auch nochmal daran erinnern, dass Daniel Thune, was so sympathisch ihn ich häufig finde, ich glaube, wir hatten das bei André Hoffmann gar nicht nochmal thematisiert, oder habt ihr das nochmal thematisiert, als ich nicht dabei war, dass Daniel Thune ja schon so ein Trainer ist, dahingehend alter Schule, ne? Also dieses der hier, so jetzt auch, hier, ne? Lass dich auch mal, ne, jetzt stell dich nicht so an, hat das ja gegenüber André Hoffmann auch schon mal kritisch angemerkt. Und dieses, ja, jetzt muss man halt hart sein und sich da halt mal auf einbringen, was schon sehr fragwürdig ist, ja, was so ein Einsatz von Schmerzmitteln angeht und was so sich Fitspritzen angeht, auf so auf die Länge der Karriere Auswirkungen haben kann. Und das finde ich eigentlich auch, das ist so eine der wenigen Dinge, die ich beim Menschen Daniel Thune irgendwie schwierig finde. Und das wollte ich dann doch schon nochmal hier einbringen, weil ich weiß nicht, ob wir da, ich glaube, wir hatten privat mal drüber gesprochen, aber im Podcast dieser Eindruck, dass Thune da schon eher ein Vertreter der Fitspritzerei ist und ne, das Zähne zusammenbeißens, ja, kann man hier auch nochmal sagen.
Nicht total deiner Meinung, vielleicht ist es aus der Not geboren, jeweils in den letzten 2 Saisons einen so kleinen Kader zu haben, dass man eigentlich nicht auf Johannesson, Kownacki und André Hoffmann verzichten hätte können jetzt in diesem Spiel. So. Aber finde ich auch nicht so sympathisch, diese Aussagen, so dass man da ja mal auf die Zähne beißen muss und hart sein muss und so. Vor allem bei jungen Spielern ist es ja umso dramatischer, wenn da dann wirklich Folgeverletzungen draus kommen und so. Ja.
Ja. Dennoch konnte man ja, um den Weg ins Spiel zurückzufinden, das Gefühl haben, dass die Fortuna in der Kabine sitzt und während die Elversberger halt zur knallharten Analyse ansetzen, wo sie vielleicht doch das Tor machen können, das ihnen verwehrt geblieben ist, man in der Düsseldorfer Kabine eigentlich so in einer schlechte Filmbösewicht-Art und Weise alle zusammen lachte und lauter werdend diabolisches Lachen aufkam, weil der Plan aufgehen würde. Konnte man sich ja fast sicher
sein. Man kommt dann nämlich aus der Halbzeit raus und schafft es bis zur 60. Minute insgesamt 23% Ballbesitz zu erhaschen als Fortuna. Also man führt das Ganze, glaube ich, quasi ad absurdum, indem man sich noch weiter vom Ball entfernt und den Elversbergern noch mehr das Spiel überlässt, als es überhaupt schon, als es auch vorher schon war.
Ja, man muss den Naivling, den Neuling da an der, in der Liga ne? auch spüren lassen, dass man als alte, erfahrene Fortuna, dass man da mit allen Wassern gewaschen ist. Und,
ja, es wäre ja auch fast aufgegangen. Ne? Ja, also ich glaube, in der 58. Minute gibt es halt diese Kopfballchance von Schmidt, die dann ein Elversberger mit der Hand abwehrt, wo ich ehrlicherweise wirklich gerne nochmal die Entscheidung vom Schiedsrichter abgewartet hätte, ob man da eigentlich Handelfmeter pfeift. Letztendlich entscheidet man dann aber, glaube ich, auf dem bequemen Weg, dass es halt vorher einen Foul gegeben hat. Ich glaube, da war man einfach sehr, sehr froh, dass man diesen Ausweg hatte, weil dieser vermeintliche Handelfmeter war für mich eine ziemliche 50-50-Situation und dieses Foul ehrlicherweise auch. Also das kann es geben.
Ja, ja.
Das muss er aber also, nicht geben. Also das ist nicht so, dass wir jetzt als Fortuna da jetzt hier jetzt komplett beschissen wurden. Aber das war jetzt auch nicht, das waren halt, wie gesagt, für mich halt beides 50-50 Entscheidungen.
Also ich finde halt tatsächlich, so wie ich das wahrgenommen habe in den vergangenen Wochen, Monaten, wäre das halt ein Elfmeter gewesen, weil die Hand hat da oben halt nichts zu suchen, so, ne? Wo er den an die Hand kriegt. Und ja, wie du sagst, das kann man halt pfeifen. Das ist halt so, der Schiri hat da in dem Moment halt irgendwie keinen Bock auf Diskussion und pfeift halt. Kommt damit halt gut weg. Aber, wow.
Ja, und ja, obwohl man halt eben diese geringen Ballbesitz, wenn man halt eben diese geringen Ballbesitzzahlen hat, es ist ja auch wirklich in dieser ganzen Phase nicht so, dass Elversberg da eine Riesenchance nach der anderen hat, so, sondern
nee, überhaupt
nicht. Genau wie Moritz das halt eben auch schon gesagt hat, mit jeder Minute, die das Spiel halt irgendwie weiter voranschreitet, steigt eigentlich stieg halt einfach der eigene Optimismus, dass man sagte, okay, wir bekommen irgendwann unsere erste Chance, wir bekommen irgendwann unseren ersten Torschuss und wir werden irgendwann unser Tor machen in diesem Spiel.
So, am Anfang der zweiten Halbzeit waren sie schon nochmal präsenter, aber genau, wir sind jetzt ein bisschen gesprungen, ne, zu dieser Phase um diese Elfmeter-Entscheidung oder ja oder nein. Und da kippt es halt und da wird die Fortuna, also da kriegt Elversberg halt irgendwie weniger Chancen, weniger Abschlüsse und wenn Abschlüsse, dann halt nur ja, Distanzschüsse, die den Tim glücklich machen, wenn er es gesehen hätte, aber ansonsten wenig bei rumkommt.
Ja, und wie dann ist das, es ja kippt da auch die Stimmung eigentlich im Stadion? Also
keine Ahnung, man hat nur Fortuna gehört.
Also, sind die langsam nervös geworden, die Elversberger? Das
Elversberger Jubelpublikum da.
Ja.
Es ist halt so schwer zu sagen, weil man hat halt eigentlich Elversberger hat man einfach auch gar nicht gesehen und halt auch kaum gehört. Man hat ja einfach immer nur diese leere Gegengerade gesehen. Ja. Und dann hat man halt Fortuna-Sprechchöre gehört. Deswegen kann man eigentlich fast nur vom Hörensagen davon reden, dass auch Elversberger im Stadion gewesen sind und dass da die Stimmung gekippt ist, das kann man halt einfach wahrscheinlich kaum wahrnehmen dann in so einem Moment.
Und bei den Spielern, haben die sich angeraunzt oder keine Ahnung, dass das nicht funktioniert, wo man da 90% Ballbesitz hat?
Nee, ich glaube nicht. Es war ja keine Situation, wo du halt, wo Elversberg sich als gescheitert fühlen muss. So, es war halt eine Phase, wo es halt einfach wo man merkt, dass der Fortuna-Plan halt schon irgendwie aufzugehen droht aus Elversberger Sicht, aber wo ja immer noch viel Zeit zu spielen war und bis dahin lief ja auch eigentlich vieles richtig in den gesamten 60 Minuten, die man da auf die man da zurückblicken konnte. Es gab, glaube ich, für die Elversberger keinen Anlass, unruhig zu werden. Für uns als diejenigen, die Fortuna ja schon die Saison begleiten, also wir wurden ja auch immer ruhiger, weil wir wussten, gleich kommt das Tor.
Das also man muss, wir sollten nicht komplett jetzt außen vor lassen, dass erstens Elversberg ja durchaus zu vielen Ecken gekommen ist, die ja nichts gebracht haben, aber ab der fünften Minute quasi eine Ecke nach der anderen. Und die haben ja schon, haben wir ja auch angesprochen, schon ein, zwei auch bessere Gelegenheiten gehabt. Wenn man sich diese Schussstatistiken anguckt und sieht, von wo, wer wie viel geschossen hat, sieht es halt auch extrem witzig aus, dass Fortuna halt diese fünf kleinen Striche hat und Elversberg dann irgendwie diesen ganzen Strafraum voll hagelt mit Schüssen. Es waren aber einfach in der Qualität nicht so große Chancen insgesamt, bis auf so ein, zwei Chancen, würde ich sagen. So, dass Elversberg natürlich irgendwie immer Schüsse sammeln konnte und nicht total frustriert war, weil sie ja zu Abschlüssen gekommen sind. Es ist nur aus diesen Abschlüssen nichts geworden und dann wurde es auch irgendwann mal weniger mit den Abschlüssen zwischendurch, würde ich jetzt sagen.
Ich möchte noch in dieser Phase, bevor die Fortuna dann halt das Tor macht. Ja.
Genau. Und in der Phase, bevor die Fortuna das Tor macht, ich reg mich ja gerne auf über die Einwürfe der Fortuna.
Oh ja.
Ich habe diesmal mitgezählt. Also es gab 7 Einwürfe, die innerhalb, also die in Folge dieses Einwurfs der Ball beim Gegner war. Manchmal kam der erste Ball, also kam der Ball direkt bei einem Fortunen an, der ihn dann dem Gegner überließ. Oder aber er ging direkt zum Gegner. Es waren auch ein paar Einwürfe dabei, die dann bis zu 20 Sekunden bis zu ihrer Ausführung gebraucht haben. Moment, ich schaue nochmal. Genau. Ah, das war mein Lieblings. Das war der erste, den ich mir dann aufgeschrieben habe. Der erste Einwurf hat 30 Sekunden gedauert. Und dann gab es einen falschen Einwurf. Direkt dahinterher. Also 30 Sekunden, sofort wieder Einwurf, falscher Einwurf. Ballbesitz Elversberg. Die eigenen Einwürfe sind seit eh und je mir ein Grauen und es ist fürchterlich. Ich habe mir immer auch relativ wütend aufgeschrieben, warum Elversberg einfach eine Einwurfsituation für sich selber so auflöst und im Ballbesitz bleibt. Das ist wirklich auch was.
Es ist mir auch aufgefallen, weil ich musste auch sehr an dich denken. Es gab so Situationen, wo, wie das dann halt immer so ist, ne, der Offensivspieler ist der Erste am Ball, übergibt dann dem halt Außenverteidiger zum Einwurf den Ball. Und bei der Fortuna bleibt dann der Offensivspieler, der den Ball dem Einwurfgebenden gibt, quasi neben dem Einwerfenden stehen, damit der Einwerfende nur den einen anderen halbwegs freistehenden Mitspieler anwerfen kann, damit er den Ball verliert. Also das ist halt, wie man so dermaßen Einwurf wegwerfen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist auch ein Talent, muss man sagen. Ja? Und sowas kann man übrigens auch trainieren, glaube ich. Aber
Das glaube ich auch. Das kann man, glaube ich, kann man das trainieren. Ja, das ist nicht nur Veranlagung, ob man so ein
Jetzt sind natürlich wir hier schon am Dienstagabend, also das Trainingsprogramm bis Samstag füllt sich so langsam.
Das Spiel und Einwerfen, die Spieler werden diese Woche lieben.
Ja, ich meine, die beiden Dinge gehen ja auch so ein bisschen ineinander über, ne? Wenn das technische Niveau und die technische Sicherheit ein bisschen besser ist, dann verliert man halt nach solchen Einwürfen auch nicht so schnell den Ball. Also natürlich muss man auch noch ein paar andere Sachen trainieren, aber wenn man halt einen Ball sauber annimmt und sauber passen kann, dann hilft das auch gerade in so einer Einwurfsituation ja schon mal sehr viel weiter.
Das stimmt, aber ich glaube, das Problem ist vorgelagert bei den Einwürfen. Es geht dann nicht nur, also es geht vorrangig meiner Meinung nach nicht um die technisch unsaubere Verarbeitung, sondern das Ganze ist von Wurf bis dahin, bis der Ball überhaupt verarbeitet werden kann von einem Mitspieler, ist schon so viel schiefgegangen, was Positionsspiele angeht, was die Zeit angeht, die man braucht, bis man diesen Ball wirft und so weiter. Also hast du recht, natürlich kann man besser die Einwürfe auch verarbeiten, wenn man technisch insgesamt etwas sauberer spielt. Ich glaube, da gehört aber noch mehr zu.
Sehe ich auch so.
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 So. Ja, dann haben wir jetzt ungefähr so die 70. Minute. Da habe ich mir irgendwie notiert, dass man jetzt wirklich mehr Kontrolle vom Spiel hat und Elversberg wirklich eigentlich in so eine, in diese haderne, harmlose Phase irgendwie gefallen ist, die wir eben schon mal so kurz angerissen haben. Und ausgerechnet da, wo Fortuna eigentlich, man könnte vielleicht sogar sagen, die beste Phase im Spiel hat, entscheidet sich dann Daniel Thun dafür nochmal zu, also das erste Mal zu wechseln. Bringt Giovanni Haag für Danny Schmidt. Fortuna stellt dann das System um, geht dann auf ein Tannenbaumsystem, also 4-3-2-1. Verschließt nochmal mehr das Zentrum, obwohl man eigentlich gerade alles gut unter Kontrolle hat. Und das Ganze geht halt komplett auf, weil man eben 2 Minuten später mit 1-0 in Führung geht.
Ja, und es ergibt sich zum ersten Mal in diesem Spiel und ja auch generell zum ersten Mal seit langem, möchte ich fast sagen, die Situation, dass Gavory links hinterlaufen wird von einem Mitspieler, den Ball dann rauslegen kann. Und plötzlich Shinter Appelkamp an der Außenlinie die Optionen hat, seine Mitspieler anzuspielen.
Hinterlaufen wird er nicht.
Rückraum zu passen. Macht er dann nicht, aber...
Nein, der läuft, der ist auf der Innenbahn.
Er läuft auf der Innenbahn, trotzdem hat Gavory dann den Pass links für ihn, den er anbringen kann. Und nicht nur Optionen im Zentrum beziehungsweise nach hinten passen, weil die Optionen im Zentrum zugestellt sind. Ja. Also er hat das erste Mal links eine Anspielstation, links von sich. Weiter vorne links. Das war einfach eine.
Ich glaube, entscheidend ist, dass er auf jeden Fall mit voller Karacho halt Johannesson lossprintet in dem Moment, in dem der Ball da rausgeht und darauf spekuliert, dass da vielleicht ein Fehler im Strafraum passiert, der ja wohl auch ein großer Teil des Tores ist. So. Aber dass er dann den Ball so aufnimmt und aus diese unglaublichen Winkel, den einfach unters Dach des Tores zimmert, das gelingt ihm wahrscheinlich auch nur ein von 3 Malen, aber es ist natürlich auch großartig.
Das soll, würde ich sogar sagen.
Aber ich würde sagen, der Elversberger egalisiert ja nur den Fehler von Schinter, der ja statt Johannesson anzuspielen erstmal den Ball beim Gegner parkt.
Naja, Schinter will das halt schon machen, ne? Also das ist halt einfach mit links halt den Fuß so rumdrehen, Tempo gelingt ihm halt nicht ganz.
Aber es ist schon gut, dass er da nicht noch das Tempo rausnimmt, dass er den direkt rumzieht.
Genau.
Ist ganz wichtig für das Tor.
Und Johannesson bleibt halt irgendwie im Spiel, bleibt drauf, kommt da mit Tempo.
Ja, vielleicht sollte Johannes noch die Einwürfe machen. Der hat so ein bisschen die ne? Der schaltet schneller.
Ja, glaube ich auch.
Mehr Johannesson bringen. Ja, aber das, wenn man, also ich war in diesem Moment bei dem 1-0 so, ne, im voll, ich will nicht sagen, höhnischen Jubel, aber ich habe mir schon gedacht, Elversberg, was habt ihr eigentlich geglaubt, hier mit Fußball irgendwie was erreichen zu wollen, mit einem Offensivplan und so weiter und so fort.
Eurem Hurra-Fußball hier, Herr Braut.
Ja, so ein Quatsch fangen wir gar nicht erst an. Ja, man sah sich ja sehr, 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 sehr bestätigt in diesem Moment. Leider hat das dann halt nicht allzu lange angehalten. Aber also eigentlich muss man ja sagen, eigentlich war man ja schon bestätigt, ja, dass das 1-0 steht für die Fortuna zu diesem Zeitpunkt, dass man diese eine Situation ausnutzt, das ist Teil des Plans, ja, und dass dann halt so ein ärgerliches Gegentor dann passiert. Also zumindest das Foul selber ist halt mit ordentlich Pech, würde ich sagen. Klar geht da Siebert nicht perfekt hin, aber da ist ein bisschen Pech dran. Größeres Problem ist halt vorher, dass der Elversberger da mehr oder weniger ungehindert durch die gegnerische Hälfte, die Fortuna-Hälfte laufen konnte. Das war halt eher das Problem, ne? Das ist quasi die Vor-Szene, bevor es dann zu dem Elfmeter kommt. Das hätte man einfach besser verteidigen können. Der Elfmeter selber ist halt, da ist ein bisschen Pech dabei, würde ich sagen.
Ja. Also ich würde sagen, es ist auch ein Problem, dass er da, der kann da ja relativ unbehelligt, also in der Szene unmittelbar nach dem vermeintlichen Foul, auch relativ unbehelligt laufen, entlang der 16er-Kante, zwar vom Tor weg, aber naja, er läuft trotzdem da relativ unbehelligt. Und das veranlasst ja dann Jamil Siebert dazu, diesen 3-Meter-Sprint mit diesen riesigen Sätzen da auf den zuzumachen. Und ich finde auch die Elfmeter-Entscheidung mindestens sehr, sehr hart. Weil ich glaube, das alles, was da unten an den Füßen passiert, macht er selber. Der, also nee, der hakt da sich. Der tritt sich
dagegen. Siebert hat den Kontakt. Siebert hat den Kontakt. Den
Kontakt, ja, oben.
Ja, aber das reicht. Das reicht in der Situation. Der Schiedsrichter sieht das oder ne, pfeift, dann wird das nicht mehr vom VAR zurückgenommen. Das ist halt so richtige Anwendung der Regel, würde ich sagen.
Ja, es ist keine Fehlentscheidung. Es ist keine Fehlentscheidung, da Elfmeter zu geben. Es ist halt einfach blöd. Ja. Gerade. Ja, weil es halt irgendwie nicht unbedingt nötig gewesen wäre, da so in den Zweikampf reinzugehen und weil es dann halt eben auch kein klares Foul ist, aber es ist auf gar keinen Fall eine Fehlentscheidung und dann kannst du dich da am Ende relativ wenig beschweren und ich finde auch genau, wie Jan das angesprochen hat, der Hauptfehler passiert halt in der Vorszene bei diesem Sololauf aus der eigenen Hälfte bis zum Fortuna-Strafraum. So, da musst du dich halt grämen. Dass den keiner aufnimmt und der Rest passiert halt mal an so einem Tag, wo du halt ansonsten gegen den Ball halt eigentlich eine richtig, richtig gute Leistung ablieferst.
Ja, vor allem muss man sich halt grämen, weil man ja durch den Wechsel, den du angesprochen hattest, halt diese Mittelfeld noch mal voller gemacht hat, ne? Also da gibt es ja noch mehr Fortunen, die sich da hätten irgendwie verantwortlich fühlen können, um zumindest mal einen Fuß reinzustellen. Aber das tun sie ja alle nicht. Die verlassen sich ja so ein bisschen auf sich gegenseitig und dann ist er halt durch. Das ist halt ärgerlich. Ja, gut. Also ich würde sagen, das passiert. Man kann natürlich auch sagen, ja, vielleicht kann Wisberg vorher schon das Tor machen. Wir reden hier von der Fortuna, von der wir halt spielerisch nicht viel erwarten, sondern das ist ein reines Ergebnisspiel, das wir hier noch sehen wollen für die letzten, oder nicht wollen, aber sehen werden. Das ist halt das, worauf man hoffen muss. Es wird halt keinen Hurra-Offensivfußball mehr geben. Wir brauchen halt eine eiskalte Fortuna, die halt irgendwie die Punkte holt. Und dafür gab es gegen Elversberg eben Argumente, dass es passieren würde. Ne? Darüber haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen. Dann ist halt aber natürlich so ein Gegentor ein bisschen Gift. Auch wenn man dann halt sagen muss, in Folge ist es halt die Fortuna, die das 2-1 auf dem Fuß oder auf dem Kopf hat und nicht so sehr Elversberg.
Naja, Moment,
dazwischen, also,
liegt noch, ja dann dazwischen liegt noch eine Flanke der Elversberger, die man aus einem eigenen Einwurf heraus generiert. Das hatte ich mir dann noch.
Moritz, das brauchen wir gar nicht mehr zu erwähnen. Das ist selbstverständlich.
Ja, du hast es gerade angesprochen, Fortuna hat halt... Fortuna ist dann die einzige Mannschaft, auch wenn Elversberg natürlich noch viele kleine Halbschönchen hat und mehr Ballbesitz in der Schlussphase, aber Fortuna ist die einzige Mannschaft, die wirklich noch eine große Chance hat, das Spiel zu entscheiden. 83. Minute, Fortuna macht das doch wirklich aus einer Ballbesitzphase raus, spielt da richtig Fußball, also da stand mir halt wirklich kurz...
Da hat man sich die Augen gerieben.
Wirklich, mir stand wirklich kurz der Mund offen, also gerade auch, weil, wenn man sich eben das Personal halt auf dem Rasen anguckt, Und letztendlich ist dann halt Gavory links ziemlich unbedrängt frei, kann halt eine wunderschöne Flanke auf den zweiten Pfosten spielen. Und da ist dann, ich glaube, David Kubniacki.
Haier. Moritz Haier.
Okay, es wurde nämlich in der nämlich dann in der Live-Übertragung wurde diese Szene nämlich nicht nochmal wiederholt.
Nee. Ja, ja.
Was ich auch großartig finde. Ne? Also ich meine, es war mal eins von diesen Spielen, wo halt der Regisseur nicht ständig in irgendwelche schwachsinnigen Nahaufnahmen schaltet, während eine dynamische Situation entsteht. Dafür mal meinen Respekt, aber wie man dann halt die größte Chance des Spiels halt nicht ein einziges Mal wiederholt. Ja. Verstehe ich persönlich nicht, aber okay. Ja, dann war es halt Haya, der da halt völlig alleine zum Kopfball kommt und ja, wird dann ziemlich gut gehalten. Aber auch diesen Kopfball kann man wahrscheinlich ein bisschen besser setzen. Dafür, wenn man sich anschaut, wie viel Zeit halt Moritz Haya hat, dann müsste er es eigentlich so versuchen zu machen, dass halt der Ball nochmal 10, 20 Zentimeter vor dem Torhüter aufsetzt. Wenn er den so setzen kann, dann ist der Ball wahrscheinlich drin. Aber ja, schafft er leider nicht. Sehr gut pariert und ja, dann passiert aber eben auch sonst auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Ich finde, was trotzdem noch sehr, sehr bemerkenswert ist, dass ja, man nochmal sehr, sehr deutlich sieht, wie wenig man eben auf dieses Mittel lange Bälle halt eben setzen wollte. Ne? Wenn man halt in so einem Spiel, wo man so viel hinten drin spielt, Jonas Niemitz erst in der Nachspielzeit einwechselt, obwohl man halt eh sehr, sehr wenig Optionen halt irgendwie hat. Ne? Also Lundahl und Niemitz sind dann der Wechsel 2 und 3, die kommen beide in der Nachspielzeit. Also da sieht man schon, dass man das halt wirklich einfach so nicht spielen wollte.
Es gibt noch so eine Situation der 89., wo Shinta Appelkamp glaubt, nach einer Ecke irgendwie nicht den Ball rausschlagen zu müssen, sondern halt zu fummeln, verliert den Ball dann, da wird es nochmal so paar Mal halbgefährlich. Das hätte auch noch mal böse sein können, aber ja. Ja, ich finde es auch interessant.
Ja. Also es gibt auch noch eine starke Rettungsaktion von Haag, wollte ich noch abschließen, ja, der sich ganz gut eingefügt hat.
Den fand ich auch irgendwie, man hat es halt schon gemerkt, eben weil nach seiner Einwechslung Elversberg, der Elfmeter, den sie halt hatten, jetzt auch nicht mehr so die Szenen hatten, wie sie es am Anfang der Halbzeit noch hatten. Ne? Also klar, wir haben ja schon gesagt, auch schon knapp vor der Einwechslung hat Fortuna das Spiel schon ein bisschen runtergekocht. Aber Arc hat sich da gut eingefügt und auch diese Umstellung halt quasi das Mittelfeld noch voller zu machen, hat schon auch für noch eine weitere Präsenz gesorgt. Fand ich insgesamt gut und auch richtig gecoacht, kann man ja mal sagen. Geht halt aber nicht auf. So.
Ja, es jetzt hat vor allem, ich finde ja auch, also was ja dann doch hin und wieder passiert ist, sind eben so Abschlüsse, die dann doch aus dem Zentrum kamen und das bei ja eigentlich einer sehr zurückgezogenen Fortuna-Mannschaft, dass da Giovanni Haag vielleicht nochmal eine andere Position auch einnimmt, als das Zimbo oder Haya getan haben, wo ich das Gefühl habe, die müssen immer wieder mal nach außen ausweichen, um da zu unterstützen und nicht so ganz klar verankert sind direkt vor dem.
Also vor allem Haya,
vor, ne, der halt Verteidiger.
Ja. Also, naja, Haya da halt quasi so ein bisschen die Aufgabe, halt jede Defensivaufgabe mit zu unterstützen. Der hat ja selber nur 15 Pässe oder so gespielt. Der hatte ja irgendwie sonst keine Rolle. Aber das hat er auch okay gemacht. Ne? Das ist halt total unauffällig, was er macht.
Ja, ja.
Aber das ist, glaube ich, erstmal ein gutes Zeichen. Wenn man ihn nicht ausmacht, dass er halt da irgendwie Löcher lässt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das halt in dem Ergebnis Fußball, der jetzt die nächsten 4 Spiele kommen muss, irgendwie auch noch ein weiteres Mittel ist. Also ich würde sagen, ist nicht schön, aber dieses Experiment mit Haya auf der 6 hat zumindest, was so defensive Rolldinge angeht, schon irgendwie seine Bestätigung gefunden.
Ja, absolut. Der ist komplett unverzichtbar. Finde ich auch.
Wird ja gezwungenermaßen wahrscheinlich in den nächsten Spielen auch noch viel spielen müssen.
Ja, jetzt ist die Frage, du wolltest ja schon danach fragen. Also für mich war, also sag niemals nie, ne, aber ich war ja eh skeptisch, was die Aufstiegshoffnungen angeht. Und klar, kann am nächsten Spieltag wieder schon wieder komplett anders aussehen. Die Liga ist einfach so, wie sie ist. Aber ohne den Sieg jetzt gegen Elversberg glaube ich einfach eigentlich nicht mehr dran. So, auch schon
mit. Man hat gegen Paderborn und Elversberg 4 Punkte geholt. Das ist nicht so schlecht für das, was wir gerade da spielen. Also lass mal gucken. Ich habe, ja.
Also, ja, das stimmt, aber das...
Wirklich von Spiel zu Spiel.
Ja, klar, aber ich rechne mit nichts mehr aus. So, ne? Man kann natürlich sagen, ja, diese defensive Stabilität, die man jetzt irgendwie hat, auch mit ein bisschen Glück, aber es ist halt auch dabei, gegen Elversberg war es halt über lange Strecken irgendwie doch überzeugend, muss man sagen. Das ist vielleicht auch das, was man wieder braucht, was man braucht. Und wenn man das zur Grundlage sieht, dann kann man halt sagen, man kann halt die Fortuna in den letzten 4 Spielen 10 Punkte holen und damit ist sie wahrscheinlich dann doch sehr heiß drin. Aber ob's, keine Ahnung.
Ja, ich gehe da aber mit, ehrlicherweise. Also ich glaube auch, auch wenn du komplett recht hast, Moritz, dass man da jetzt 4 Spiele gegen diese beiden direkten Konkurrenten geholt hat, auswärts in der derzeitigen Situation ist 4 Punkte, ist hervorragend, ist absolut hervorragend. Man ist theoretisch noch mitten dabei, aber ich glaube, wenn ich mir anschaue, wie schwer es uns halt fällt, im Augenblick Tore zu schießen, also beziehungsweise die Chancen zu generieren, um Tore zu schießen. Wenn wir dann mal vorne sind, fällt es uns ja überhaupt nicht schwer, Tore zu schießen. Das ist eine Riesenqualität, aber wir kommen auch einfach überhaupt nicht nach vorne. Und ich glaube einfach, dass es halt mehr offensive Qualität braucht irgendwie in den letzten Spielen. Weil es ist ja nicht nur so, dass wir halt noch an 3 Mannschaften vorbei müssen mit Magdeburg, Elversberg und Paderborn. Plus, dass es irgendwie auch noch die eine oder andere Mannschaft hinter uns gibt. Aber die wollen wir jetzt mal außen vor lassen. Man hat ja auch einfach von all diesen Mannschaften das schlechteste Torverhältnis. Ne? Also das heißt, man gleichziehen wird da nicht reichen, sondern wir müssen die wirklich alle überholen. Es ist natürlich dankbar, dass wir am letzten Spieltag noch dieses Magdeburg-Auswärtsspiel haben. Also wenn wir die nicht zu weit weglassen, dann kann man da halt irgendwie noch einiges reparieren. Und war in dieser Saison dann halt irgendwie nicht so, aber normalerweise liegt uns Magdeburg mit ihrer Spielweise ja schon ziemlich. Aber dann würde ich halt sagen, okay, das Spiel musst du halt quasi als Gesetz nehmen, ne, dass du das halt auswärts gewinnen musst. Und dann musst du halt eben die beiden Heimspiele eben auch unbedingt gewinnen. Ich glaube, dieses Auswärtsspiel in Braunschweig wäre dann halt für mich so ein Bonusspiel. Also wenn du da noch was holen kannst, ist es natürlich überragend. Da würde ich aber halt nicht mit kalkulieren. Aber ich glaube, wenn man halt diese 9 Punkte holt, dann hat man auf jeden Fall irgendwie noch gewisse Chancen. Und damit wäre ich dann auch ziemlich zufrieden, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber diese Aufgabe ist sehr, sehr schwer, weil auch wenn es jetzt, glaube ich, die ein oder andere Personalie gibt, die dafür sorgen könnte, dass sich die personelle Situation ein bisschen entspannt, im Großen und Ganzen wird sich das wahrscheinlich nicht genug entspannen dafür, dass man da halt irgendwie nochmal großartig offensiv auf ein anderes Level kommen wird.
Ich muss sagen, die größte Stärke von Fortuna ist halt, dass alle anderen auch patzen. Und ich finde es tatsächlich bemerkenswert, wo man immer gesagt hat, ja, jetzt in Paderborn ist die letzte Chance. Ja, aber wenn man den Elversberg verliert, dann ist halt auch der Drops gelutscht. Dass sie halt trotzdem immer dran geblieben sind, irgendwie der Glauben, auch wenn man da irgendwie 26-5 Torschüsse um die Nase geweht bekommt, da war, dass man auch das Spiel irgendwie ziehen kann. Und deshalb bin ich mittlerweile eigentlich ganz guter Dinge, dass das, was ich mir von der Saison gewünscht habe, dass es bis zum letzten Spieltag heiß bleibt, jetzt auch eingelöst wird.
Wir haben ja auch gerade noch einen Zaustpfand in Person unseres Torhüters, der ja die paar Bälle, ich glaube, es waren 5, die aufs Tor kamen, mit Ausnahme des Elfmeters ja auch alle entschärfen konnte. Der hat ja auch schon in den letzten Spielen dazu beigetragen. Das heißt, also was ja jetzt gerade angesprochen wurde, von wegen wir haben da jetzt keine großartigen offensiven Verbesserungen mehr zu erhoffen, weil das Personal, obwohl Personal zurückkommt, also ich glaube, das ist auch für mich sich sehr schwer, mir vorzustellen, dass man jetzt versucht, daran tatsächlich noch wirklich zu arbeiten, an einem großen Offensivplan in den letzten 4 Spielen. So, jetzt ist wirklich...
Aber der Einwurfplan, den sollte man nicht
unterschätzen. Ja, kommen, ey, bitte.
Das ist ein langfristiges Ding. Vor allem, es ist ja auch so, man darf auch nicht vergessen, es geht wahrscheinlich nur noch um Platz 3.
Ja.
Und da will ich das. Will das irgendwer? Ist es das wert? Ich weiß es nicht. Also das kann man witzig meinen, aber ehrlicherweise ist es auch ein bisschen ernst.
Gern. Also alleine um um die halbe Million Zuschauereinnahmen mehr zu haben, lohnt sich auch diese extra Tour.
Ist ja, so. Klar.
Aber man muss immer doch, wir, also.
Und nicht, jeder Platz in der Tabelle bringt auch, ja, auch was für potenzielle Fernseheinnahmen und bla und bla.
Ja, aber das, was man eben auch nie vergessen darf, ne, so dieses Kreieren von Erinnerungen. Also ist
gegen Heidenheim zweimal verloren.
Naja, gut, aber auch das wird wieder was sein, wo man irgendwie dann als Fortuna-Familie quasi noch ein bisschen enger zusammenwachsen kann. Seid doch mal ehrlich, also schocken kann uns doch überhaupt nichts mehr. Also was letztes Jahr passiert ist, was soll denn passieren? Also ganz, ganz ehrlich, ich habe dieses Jahr mehr Bock auf die Relegation, glaube ich, als letztes Jahr. Weil
so schlimm wird es ja, wieder, ja,
das auch natürlich. Weil, ja, keine Ahnung, was soll uns denn passieren? So? Also ich glaube, den schlimmstmöglichen Ausgang haben wir halt schon erlebt. Also da zucke ich ehrlicherweise nur mit den Achseln.
Das ist so eine Aussage, ne? Da kann man sich wahrscheinlich noch mal...
Und irgendwo in Köln zuckt ein Mensch mit den Achseln.
Gut. Sehr gut, aber dann lass uns von Spiel zu Spiel schauen. Oder, und das nächste Spiel ist zu Primetime, Samstag 20:30.
Ja, genau. Und gerade weil das Spiel gegen Nürnberg Samstag 20.30 Uhr ist, könnten wir da auch schon wieder ganz anders in dieses Spiel hineingehen, als wir jetzt im Augenblick gerade reden. Also wenn ich mir den Spieltag anschaue, Magdeburg auf Platz 3 spielt am Freitagabend bei Hertha. Das ist, glaube ich, im Augenblick die formstärkste Mannschaft der gesamten Liga. Da wäre jetzt ja keiner super überrascht, wenn Hertha da gewinnen würde. Und Samstagmittags spielt dann Platz 4 und 5 mit Elversberg und Paderborn direkt gegeneinander. Wenn die unentschieden spielen, werden wir in diesem Szenario mit einem eigenen Sieg halt schon wieder auf Platz 3. Von daher, so chancenlos, wie wir die Fortuna gerade geredet haben wollen, vielleicht auch zum Selbstschutz, ist die Fortuna eventuell dann eben doch nicht. Ja, und die Nürnberger kommen auch nicht in der allerbesten Verfassung ins Rheinland. Seit der Länderspielpause und einem 3:0-Sieg im Derby gegen Fürth hat es einen kleinen Bruch bei den Nürnbergern gegeben. Aus den 4 Spielen seitdem hat man nur 3 Punkte holen können. Man hat 3-mal verloren und den einen Sieg, den man geholt hat, vielleicht habt ihr das gesehen, war so ein 2:1 in Kaiserslautern, wo Kaiserslautern am Ende 4 Expected Goals mehr hatte. Also das hat man wirklich völlig, völlig abstrus halt irgendwie mitgenommen. War da aber mit Sicherheit nicht die bessere Mannschaft.
Kaiserslautern hat gerade den Trainer entlassen, ne?
Entlassen?
Mhm.
Echt?
Ja.
Oh, okay, interessant. Ja. Gut, wahrscheinlich, weil er für nächste Saison schon was Besseres hat. Da gibt es jetzt ja auch schon einiges an Gerüchten.
Oder aber, weiß, ob er für nächste Saison schon was Besseres hat.
Ja, eventuell wird auch diese Niederlage, die Lautern da gegen Nürnberg kassiert haben, den Teil dazu beigetragen haben. Wahrscheinlich eher nicht. Bei den Nürnbergern hat auf jeden Fall dieser Sieg dafür gesorgt, dass man trotz dieser Schwächephase zuletzt immer noch auf Platz 3 in der Rückrundentabelle steht und damit vor der Fortuna. Für die Fortuna ist übrigens Platz 4 in der Rückrundentabelle. Also wir rufen uns alle nochmal diese Rückrunde vor Augen. Es ist echt der Wahnsinn, wie die Fortuna da gelandet ist. Die Nürnberger sind in einem System, in einem 3-4-1-2-System zu erwarten und legen da eben besonderen Augenmerk auf die individuelle Qualität im Mittelfeld. Da hat man wirklich sehr, sehr viel von mit Kaspar Janda, mit Jens Kastrop und Julian Justwan. Kann damit einfach sehr, sehr gute Ballbesitzphasen kreieren. Man spielt jetzt, wenn man auf den Stil guckt, oft mit sehr, sehr viel Risiko in enge Räume im Mittelfeld eben hinein und die drei genannten Janda, Kastrop und Yusfan sollen diese Situation dann eben individuell lösen und aus dem Druck heraus dann eben mit ihren Möglichkeiten, die sie haben, die freien Räume drumherum finden. Gegen den Ball spielt man vor allen Dingen Mittelfeldpressing, hat da eben auch sehr viel Qualität im Mittelfeld, wenn es darum geht, Bälle zu gewinnen. Besonders eben Kastrop und Janda stechen auch da hervor. Und diese Umschaltsituationen kann man dann auch immer sehr, sehr gefährlich nutzen. Schwächen haben die Nürnberger vor allen Dingen beim Verteidigen der Flügel und besonders in Luftduellen. Da fällt jetzt auch auf, dass, glaube ich, die dritte Woche in Folge ich das nennen muss. Also sowohl Elversberg, Paderborn als jetzt eben auch die Nürnberger haben da große Schwächen. Von daher wäre es wirklich wichtig, wenn die Fortuna mal wieder ein bisschen mehr Ecken kreieren könnte. Haben wir jetzt eben auch schon drüber gesprochen. Gegen Paderborn konnte die Fortuna gegen eine Mannschaft, die da die Schwächen hatte, zwei Ecken kreieren, gegen Elversberg jetzt gar keine. Ich glaube, so ein man im Spiel bekommt, die man dann macht. Wenn man das halt noch hinzufügen könnte, so ein Innenverteidiger-Tor nach Ecke, dann wäre sehr viel gewonnen im Offensivspiel der Fortuna. Von daher sollte man das vielleicht nochmal besonders angehen, wie man eben diese Ecken kreieren kann. Die Nürnberger haben auch ähnlich wie wir ein paar personelle Probleme, also mit Sicherheit nicht in der Breite, aber in der Spitze. Mit Yilmaz fällt der linke Flügelverteidiger aus mit einer fünften gelben Karte. Jens Kastrop, ein absoluter Schlüsselspieler, hat sich im letzten Spiel verletzt und wird wahrscheinlich diese Saison gar nicht mehr spielen können und dann sein nächstes Spiel erst im Dress von Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga absolvieren nächste Saison. Mit Robin Knoche ist der Abwehrchef auch verletzt und dann gibt es noch den ganz besonderen Fall mit Stefanos Tsimas. Dieses Supertalent, der im Winter von Brighton gekauft wurde für eine Summe weit jenseits der 20 Millionen und dann eben nochmal zurück ausgeliehen wurde für eine Halbserie an Nürnberg. Auch der ist mit kleinen Wehwehchen aus der Länderspielpause zurückgekommen und hat dann eben ab dem Moment, wo Nürnberg diese 40 Punkte erreicht hatte, diese ominösen, kein Spiel mehr machen können. Da gibt es halt verschiedene Meinungen, die sich da entgegenstehen. Nürnberg scheint der Meinung zu sein, dass er eigentlich spielfähig wäre, aber aufgrund der Vertragssituation hat Brighton da die Hand drauf und kann ihn halt eben raushalten und es ist nicht damit zu rechnen, dass er auch gegen Fortuna auflaufen wird. Also das ist natürlich ein hoher Qualitätsverlust, den die Nürnberger da haben. Deswegen sind im Sturm zu erwarten einmal Antis, der nach einer Rotsperre zurückkommt und dann Emreli, der ziemlich gut in die Saison gestartet war, dann jetzt aber eigentlich ein halbes Jahr gar kein Tor gemacht hat, teilweise ganz außen vor war, jetzt nach dem Ausfall von Tsimas aber wieder reingeworfen wurde und jetzt in den letzten beiden Spielen drei Tore gemacht hat. Ja, und dann muss man eben auf die Spieler achten, die ich eben schon genannt habe, auf der 10 Julian Yusfan, ganz hervorragender Zehner, bester Assistgeber der Liga mit 11 Assists und Kaspar Janda, der Strukturgeber auf der 6, ganz hervorragendes Paarspiel. Am zweitmeisten gewonnene Zweikämpfe in der ganzen Liga und auch am zweitmeisten gelaufene Kilometer. Ja, wenn wir uns jetzt die Fortuna anschauen, stellt sich wahrscheinlich zuerst mal die Frage, weil jetzt ja nicht wahnsinnig viel passieren wird, zumindest für die Startelf an Rückkehrern aus dem Lazarett, ob man eben weiter auf Zimbo und Haier auf der Doppel-6 setzen wird oder ob halt Giovanni Haag reinrotiert. Wäre es vielleicht sogar eine Option, dass man von Anfang an so agiert wie in den letzten 20 Minuten gegen Elversberg in diesem Tannenbaumsystem, könntet ihr euch das vorstellen? Eigentlich würde ich Haag ganz gerne mal in so einem Spiel sehen, wo er möglichst wenig defensive Verantwortung hat. Auf der anderen Seite würde das halt eben, also ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen, dass man sich halt in einem Heimspiel so krass hinten verbarrikadieren will, gerade weil Nürnberg halt eben auch nicht mit der ganzen individuellen Qualität halt nach Düsseldorf kommt.
Also ich finde das auch, was du sagst, finde ich auch interessant. Glaube aber auch nicht, dass das passiert. Und wenn man jetzt sich Daniel Thune bei der Fortuna anguckt, ne, der ist halt jemand, der schaut, in den letzten Jahren hat er es halt erfolgreicher gemacht im Laufe der Saison, der schaut, was halt klappt und dann bleibt er dabei. Da halt diese Saison irgendwie vieles nicht geklappt hat, konnte er nicht bei vielen dabei bleiben. Aber jetzt habe ich schon den Eindruck, dass er zumindest, was dieses defensive Mittelfeld angeht, Haier und Zimbo arg vorziehen würde, was ich für arg schade finde, auch wenn er immer noch so seine Schwächen hat, aber einfach für eine Spielerentwicklung wäre das, glaube ich, nicht so schlecht, ihm noch ein paar Einsatzminuten von Anfang an zu geben. Aber ja, also die Frage wird sein, wird es denn eine Vierer- oder eine Fünferkette? Das ist, glaube ich,
die... Ich kann mir durch. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich könnte mir
und da ist ja die Frage, ob er mit Lundal spielen will, glaube ich halt nicht.
Ja, aber. Ich könnte mir ansonsten diese Doppel-Sechs in der Viererkette auch vorstellen aus Haier und Haag und Zimbo auf der rechten Seite.
Das macht er ja nicht mehr. Zimbo spielt ja nicht mehr rechts.
Spielt einfach nicht mehr rechts.
Punkt. Warum auch immer. Das ist mir nach wie vor ein Rätsel. Aber,
ich weiß auch nicht, aber ja. Aber also ich meine, was du gerade noch gesagt hast, dass man die Außen nicht so gut kontrolliert, das kommt den Nürnbergern ja entgegen, dass man mit der Fortuna auf die Außen weitestgehend irgendwie verzichtet gerade, beziehungsweise versucht man es dann über Gavory und Oberdorf. Oberdorf hat ja jetzt irgendwie am Anfang hin und wieder mal ein bisschen weiter vorne gestanden, Gavory dann bei ein, zwei Umschaltmomenten. Aber da kommt ja relativ wenig gerade. Und das wäre ja schon eine Überlegung, ob man da nicht zum Beispiel versucht, Myron von Brederode, kommt der schon zurück oder ist er immer noch gesperrt?
Ja, der kommt Moment. Mit zurück, glaube ich.
Ja.
Der sollte wieder zurück
sein. Könnte ich mir zum Beispiel vorstellen,
der kommt auf jeden Fall zurück,
dass man den auch bitte wieder einsetzt. Dann. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich da nochmal ein bisschen... was bewegt in der Startaufstellung. Genau, was Jan gerade sagte, dass man, glaube ich, nicht so komplett hinten reinstellen wollen wird bei einem Heimspiel. Von daher, ich glaube nicht an die gleiche Startelf.
Hier ist so ein Tannenbaumsystem mit Arc, Haier, Zimbo und davor von Brederode, Appelkamp und Kownacki. Da muss man natürlich irgendwie überlegen, wie man über außen kommt.
Johannes war ja dann auch gar nicht dabei.
Ja, stimmt, Johannes war nicht dabei. Ja, das ist natürlich. Aber ist egal. Dann von Brederode, ja, Johannes war wahrscheinlich. Ja,
und die Frage ist natürlich immer, will man halt irgendwie dieses gute Mannschaftliche gegen den Ball arbeiten? Vielleicht dann doch eben riskieren, indem man halt von Brederode aufstellt, auch wenn ich den wirklich bis zu seiner roten Karte im Spiel gegen Münster gut gegen den Ball fand, aber ich glaube, so an mannschaftlicher Geschlossenheit gegen den Ball muss man dann wahrscheinlich doch ein bisschen was einbüßen. Trotzdem ist es ganz cool, den dabei zu haben, also auch wenn es von der Bank ist, gerade weil der halt einfach nochmal, weil er halt einfach völlig aus sich alleine heraus halt eben theoretisch in der Lage wäre, was zu kreieren.
Ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass weil halt von Brederode und Thune eh keine Freunde mehr fürs Leben werden und weil Thune halt vielleicht diese von der Bank Optionen haben, attraktiv findet, kann ich mir auch vorstellen, dass das halt für ihn eine bessere Variante ist. Ist ja die Frage, wie gut der Appelkamp fand jetzt, ne? Also wie zufrieden war er mit ihm? Ist ja auch nicht immer nur eine
Entscheidung. Ja. Okay. Ja. Eine gute Nachricht gibt es dann noch. Also man muss natürlich jetzt abwarten, was da bis Samstag draus wird. Aber man ist wohl relativ optimistisch, dass halt Emma zumindest von der Bank mal wieder eine Option wäre. Und auch das wäre ja schon unglaublich wichtig, gerade eben, weil dieses Flügelspiel der Fortuna ja einfach völlig, völlig verarmt ist gerade.
Ja, Tim Rossmann, was macht der eigentlich gerade?
Ja, das richtig ist eine gute Frage.
Regenerieren. Ich weiß nicht, ob der mit relegieren könnte, sondern...
Ja.
Gut. Vielleicht bleibt uns noch Ao Tanaka ganz herzlich zum Aufstieg in die Premier League zu gratulieren.
Ja.
Nicht dem Verein, bei dem er spielt, aber ihm persönlich gönne ich das doch sehr.
Ja, ja, wobei, es gibt ja
kann so eine sich Parallel. Auch noch mit barer Münze auszahlen.
Ne? Ja, eben. Ja. Könnte Geld geben. Und es gibt auch schon so einen Teil in mir, der sagt, ich fände es halt irgendwie aus vielen Gründen interessant zu sehen, was, wenn Red Bull bei Leeds richtig einsteigt, was da mit Leipzig passiert. Ne? Also global gesehen ist es alles furchtbar, aber naja. Okay. Es ist nicht unsere Aufgabe, das ist ja Jürgen Klopps Aufgabe, jetzt sich darüber Gedanken zu machen.
Bei der ja irgendwie nach Real Madrid gerüchtet wird. Also okay, da ist es ein
bisschen. Ja, da geht der Dings hin, dann Alonso.
Das finde ich auf jeden Fall auch amüsant, wenn diese ganze, naja, dieser ganze Scheiß sofort wieder in sich zusammenbrechen würde, weil man merkt, dass man plötzlich total unbeliebt ist oder so. Und man dann doch lieber wieder Fußballtrainer wird. Naja.
So, wir kommen vom Thema ab.
Ja.
Genau, bevor es jetzt hier zu sehr ausfranst, würde ich sagen, machen wir eine Schleife um die Folge. Und schauen mal, wie hoch die Chancen der Fortuna aufs gemeinsame Relegieren Anfang der nächsten Woche sind. Bis dahin, habt eine gute Zeit und schaltet gerne wieder ein.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.